mutmaßlicher Islamist in Frankfurt verhaftet. Nun gibt es eine mysteriöse Spur zum Swift-Attentäter in Wien und ein Politiker schweigt. Klartextansage vom Wiederboss. Bei F1 fordert Roman Hebenstreit. Österreich braucht gar keine Arbeitskräfteeinwanderung. Und ARD gegen F1. Jetzt wird es eng für die Zwangsgebührensender. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten F1. Es waren dramatische Szenen in Frankfurt an der Oder im Land Brandenburg. Am Donnerstag verhaftete die Polizei einen Syrer. Besonders brisant. Der Verdächtige hatte Kontakt zu dem Islamisten, der auf einem Konzert des Popstars Taylor Swift in Wien ein Blutbad anrichten wollte. Beide sprachen offenbar über einen Anschlag auf den Christopher Street Day in Frankfurt an der Oder, der in wenigen Tagen stattfinden soll. Der Syrer in Brandenburg habe sich grundsätzlich zu Attentaten bereit erklärt, benötigte jedoch nach eigener Aussage noch Zeit. Nach offiziellen Angaben soll es sich in Frankfurt um einen 15-Jährigen handeln. Was ein Anwohner gegenüber unserem Sender jedoch in Frage stellte. Sicher scheint, dass er ein Gymnasium besuchte. Viele Fragen bleiben jedoch offen. Etwa, wie kamen ein angeblich 15-Jähriger in Frankfurt an der Oder und ein wohl 19-Jähriger im niederösterreichischen Ternitz überhaupt miteinander in Kontakt, um Anschläge zu besprechen? Steckt hinter dem Terrorplan gegen das Taylor Swift-Konzert vielleicht eine internationale Terrorzelle? Immerhin wurden die Ermittlungen sofort vom Generalbundesanwalt in Karlsruhe übernommen. Auf Anfragen von F1 hat die Behörde bis Redaktionsschluss nicht reagiert. Darunter waren auch diese. Welche Rolle spielt der Wohnort Frankfurt in den Plänen dieser möglichen Organisation? Bestand eine unmittelbare Terrorgefahr für Brandenburg oder die benachbarte polnische Woiwodschaft Lebus? Ebenfalls auffällig, auch die verantwortlichen Politiker werden anscheinend im Unklaren gelassen. Wie F1 erfuhr, wollte Oberbürgermeister René Wilke die Stadtverordneten am Donnerstag trotz Nachfrage nicht über den Fall informieren. Auch in der österreichischen Politik sorgte die Festnahme offenbar vor allem für Fragen. Hannes Amesbauer, stellvertretender FPÖ-Fraktionschef im Nationalrat, sagte gegenüber unserem Sender: Es ist ziemlich merkwürdig, dass man in den österreichischen Medien nichts darüber liest, dass sich hier immer deutlicher ein ganzes Terrornetzwerk rund um den verhinderten Swift-Attentäter herauskristallisiert. Überhaupt ist die Rolle der Staatsschutzbehörden in diesem Fall dringend aufklärungsbedürftig. Aber ÖVP-Innenminister Karner lehnt das kategorisch ab. Ist die österreichische Bundesregierung für den Terror in München mitverantwortlich? Das behauptet zumindest die FPÖ. Denn bereits im vergangenen Jahr war der bosnischstämmige Attentäter im Visier der Justiz in Österreich. Auf seinem Handy wurde Propagandamaterial des Islamischen Staates gefunden. Tatsächlich ermittelten die Behörden wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Doch das Verfahren wurde eingestellt und der spätere Attentäter lediglich mit einem Waffenverbot bedacht. Eine daran anschließende Überwachung gab es nicht. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker bezeichnet das als, Zitat, Totalversagen, für das ÖVP-Innenminister Karner und die grüne Justizministerin Zadic die volle Verantwortung tragen. Er fordert als Konsequenz deren sofortigen Rücktritt. Hafenecker kritisiert außerdem die Prioritäten von Bundesregierung und Verfassungsschutz. Anstatt sich um die Gefahr des Islamismus zu kümmern, sei man stattdessen mit der, Zitat, Jagd nach der Phantomerscheinung Rechtsextremismus und mit Massenüberwachungsfantasien gegen die eigenen Bürger beschäftigt. Will die deutsche Politik nun auch Telegram zensieren? Und was hat der Inlandsgeheimdienst damit zu tun? Brisante aktuelle Ausgabe von Schuberts Lagemeldung F1 mit einem exklusiven Ausschnitt des ehemaligen Polizisten und Bestsellerautors Stefan Schubert.
Selbst ein staatliches Geoblocking, also eine regionale Sperrung von Internetinhalten, von Telegram wurde von Regierungspolitikern in Deutschland immer wieder öffentlich gefordert. So drohte der FDP-Bundesjustizminister Marco Buschmann Telegram-Millionenstrafen an, wenn der Dienst nicht vorbehaltlos mit deutschen Behörden kooperieren würde. Was im Klartext heißt, dass vertrauliche Nutzerdaten selbst bei kleinsten Vergehen weitergeleitet werden sollen. Und nicht etwa, nachdem ein Gericht einen Post als strafbar eingestuft hat, sondern allein auf Zuruf der Behörden wie etwa dem Verfassungsschutz unter Führung von Thomas Haldenwang. Die dem linken Flügel der SPD zugehörige Innenministerin Nancy Faeser betonte mehrfach, dass die Bundesregierung die Sperrung der beliebten App als Ultima Ratio in Betracht ziehen könnte. Über 2 Millionen deutsche Telegram-Nutzer sehen sich also wegen einiger schwarzer Schafe einer infamen Kriminalisierungskampagne des Staates ausgesetzt. Wenn Sie sich als Steuerzahler fragen, was die knapp 8.100 Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes, deren Behörde an die 800 Millionen Euro Kosten pro Jahr verursacht, zur tatsächlichen Sicherheit des Landes beitragen, dann ist die Antwort sehr wenig. Unter dem SPD-nahen BKA-Präsidenten Holger Mönch hat sich die Bundesbehörde weitestgehend zu einem Repressionsapparat gegen die eigene Bevölkerung instrumentalisieren lassen. Genau wie der deutsche Geheimdienst namens Bundesamt für Verfassungsschutz, dessen Präsident seit 2018 der CDU-Mann Thomas Haldenwang ist. Die Hauptaufgaben beider Behörden scheinen mittlerweile darin zu bestehen, jeglichen Bürgerprotest und jede Opposition zu kriminalisieren oder gleich ganz zu verhindern und so den Machterhalt der Altparteien abzusichern.
Die vollständige Sendung Schuberts Lagemeldung auf 1 finden Sie unter www.auf1.tv. Wird der Berliner Hauptbahnhof zu einem Ort der Angst? Jedenfalls explodiert die Gewalt in dem gläsernen Gebäude in der Nähe des Kanzleramtes. Allein im Jahre 2023 gab es dort 620 Gewaltdelikte, also fast 2 Übergriffe oder Überfälle am Tag. Und in diesem Jahr dürfte die Zahl noch einmal steigen. Denn allein bis Ende Juni registrierte die Bundespolizei 384 Gewalttaten. Hinzu kamen 18 Waffendelikte im vergangenen Jahr und bereits 16 derartige Vorfälle in den ersten 6 Monaten 2024. Zum Vergleich. Im Jahr 2019 gab es auf dem Bahnhof nur 228 Gewaltvorfälle und 8 Waffendelikte. Totale Überwachung. Nun kommt die intelligente Maske. Diese erkennt Krankheiten und schickt sie dann sofort in Quarantäne. Die neue Maske ist mit Sensoren ausgestattet und analysiert die Atemluft der Träger. Wörtlich schreibt der Reporter der US-Ausgabe von MIT Technology Review. Durch die einfache Anwendung ist ein kontinuierliches Tracking der Patienten möglich. Über Bluetooth werden die Sensoren mit einem Smartphone verbunden. Dadurch solle der Patient Echtzeitzugang zu seinen Gesundheitsdaten erhalten. Die Frage ist nur, wer noch? Denn mit digitaler Krankheitsakte und elektronischem Impfpass sollen die sensiblen Gesundheitsdaten der Bürger künftig an sämtliche Behörden weitergegeben werden. Bis hin zu EU und WHO. Vorerst soll die Maske bei der chronischen Lungenerkrankung COPD, bei Asthma oder nach Covid angewandt werden. Sie ist aber auch imstande, den Alkoholspiegel des Trägers zu überwachen. Getragen werden könne sie etwa auch bei Arbeit oder Sport. Die sogenannten smarten Masken sollen nun an größeren Bevölkerungsgruppen getestet werden. Doch schon bald soll die Maske noch viele weitere Gesundheitsbereiche überwachen. Dazu der Studienautor wörtlich. Die Maske kann für viele verschiedene Anwendungen umkonfiguriert werden. Dauerhaftes Maskentragen also. Nur um damit die Gesundheit zu überwachen? Die Gefahren der Gesichtsmasken werden von den Entwicklern jedenfalls nicht erwähnt. Wer hätte das gedacht? Wenige Wochen vor der Nationalratswahl vernimmt man vom österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer auf einmal coronakritische Töne. In einem Fernsehinterview sagte der ÖVP-Politiker: "Ich bin bereit, über jeden Fehler einer Maßnahme zu diskutieren. Dabei sind nicht nur seine Worte, sondern auch der gewählte Ort interessant. Denn der Kanzler war nicht beim ORF zu Gast, sondern ausgerechnet bei Servus TV, jenem maßnahmenkritischen Sender, bei dem sich Systempolitiker eigentlich nicht die Klinke in die Hand geben. Vielleicht wollte Nehammer also ganz bewusst dessen eher kritisches Publikum anlocken. Denn zu Pandemiezeiten kamen von ihm noch ganz andere Töne, wie etwa: Wer ungeimpft ist, bleibt im Lockdown. Auf 1 hat im Kanzleramt nachgefragt, ob Nehammer konkrete Konsequenzen aus seiner späten Einsicht ziehen will. Diese könnten beispielsweise in der Rückzahlung von Bußgeldern bestehen. Doch vom Wiener Ballhausplatz erreichte uns nur verdächtiges Schweigen. Der Verdacht liegt also nahe, dass Nehammer so kurz vor der Wahl eher beabsichtigt, Corona-kritische Wähler von der FPÖ oder der Liste Petrovic in sein Lager zu überführen und seine Worte nach der Wahl wieder zu vergessen. Nun reagierte auch Wirtschaftsminister Habeck auf die VW-Krise. Allerdings eher mit Verhöhnung, wie das Nachrichtenportal Apollo News bemerkt. Denn die Krise biete eine hohe Planungssicherheit, so der Minister, während er die Rolle der eigenen Politik etwa durch das Verbot von Verbrennermotoren verschweigt. Zu Habecks Politverständnis äußerte nun Kevan Sufi-Siewasch, früher bekannt vom Nachrichtenportal KenFM, exklusiv gegenüber Stefan Magnet.
Aber in Deutschland haben wir es mit Politikern zu tun, die offen bekennen, ich konnte mit Deutsch noch nie etwas anfangen. Das ist okay. Mhm. Dann hast du aber als Bundespolitiker, als Politiker nicht suchen, weil dann geh doch in ein Land, wo nicht Deutschland ist. Wenn du mit Deutschland nichts anfangen konntest, finde ich es in Ordnung, weil du es doof findest, dann geh doch in das Land, wo du mehr mit anfangen kannst. Aber du lebst vom deutschen Steuergeldern, wie die Maat, als Mandatsmaat in Speck, und gleichzeitig hast du dieses Land. Bei dir stimmt irgendetwas nicht. Und die AfD ist eine Partei, die etwas Selbstverständliches tut. Sie macht Politik für Deutschland. Sie wird ja auch von Deutschen gewählt und nicht aus dem Ausland. Und das ist also eine Grundvoraussetzung, dass man etwas für sein eigenes Land tut. Wenn man das nicht macht, weil man das Land nicht mag, dann müsste man sich, von wem wirst du bezahlt, dass du Sabotage machst? Man unterstellt es ja dann immer, ausgerechnet der AfD, sie werden irgendwie russisch querfinanziert, weil sie für Deutschland sind. Da muss ich fragen, bei euch weiß ich, wer euch querfinanziert. Mhm. Weil was ihr macht, ist amerikanische Außenpolitik.
Das ist nicht mal verdeckt.
Nein, ist nicht mal verdeckt. Mhm. So. Und das wurde ja auch dem Bündnis Sarah Wagenknecht bei den Grünen vorgeworfen, sie werden aus Moskau finanziert. Das sind so olle Kamellen, ja. Aber guck dir doch mal unsere politische Führung an. Ob du einen Herrn Esken nimmst oder Frau Steinmeier oder den Hühnerzüchter oder die völlig unbegabte, fehlbesetzte Frau Trampolinfrau, das Trampel von, also mit dem gefälschten Lebenslauf, oder Ricarda Lang oder Kevin Kühnert. Das ist doch jetzt nicht die Haute-Volée der deutschen Intellektuellen. Haute-Volée ist auch ein französisches Wort für Kühnert, wenn er nachschlagen möchte. Das ist alles so schlecht. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass, wenn wir es mit einem Politikwechsel zu tun haben und mit einem Parteienapparat, der meiner Meinung nach den Staat okkupiert hat, dass es alles ganz und viel besser wird, wenn AfD, BSW und Co. an den Staat kommt. Aber zum ersten Mal soll Deutschland wieder normal werden.
Die vollständige, brisante Sendung Sufi Siewasch und Magnet, wer Deutschland hasst, soll es verlassen, finden Sie auf www.auf1.tv. Überraschende Wende im Verfahren gegen Hunter Biden. Der Sohn des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden hat sich wegen mehrerer Steuerdelikte für schuldig bekannt. Konkret gestand er 9 Anklagepunkte. Damit vermied Biden Junior einen Prozess, der eigentlich am gestrigen Donnerstag beginnen sollte. Nun erklärte er, mit dem Geständnis seine Familie schützen zu wollen. Was vermutlich heißt, dass er für seinen Vater keine Belastung darstellen wolle. Ihm wird vorgeworfen, mindestens 1,4 Millionen US-Dollar am Fiskus vorbeigeschleust zu haben. Zum Zeitraum der Tatvorwürfe war Hunter Biden alkohol- und drogenabhängig. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 17 Jahre Haft. Im Juni wurde er bereits wegen Verstößen gegen das Waffengesetz verurteilt. Seit 2 Wochen wird Telegram-Gründer Pavel Durov in Paris festgehalten. Jetzt bricht der 39-Jährige erstmals sein Schweigen. In einer schriftlichen Nachricht bietet er der Zensurpolitik weiter die Stirn. Durov kritisiert wörtlich die Anwendung von Gesetzen aus der Vor-Smartphone-Ära, um einen CEO für Straftaten anzuklagen, die von Dritten auf der von ihm verwalteten Plattform begangen wurden. Dies bezeichnet er als fehlgeleiteten Ansatz. Zugleich kündigte er an, die Länder verlassen zu wollen, wo Telegram sich mit örtlichen Aufsichtsbehörden nicht auf, so wörtlich, die richtige Abwägung zwischen Privatsphäre und Sicherheit einigen kann. Heißt dies ein Ende für Telegram in der westlichen Welt? Durov äußert sich jedoch auch selbstkritisch. Es gebe eine wachsende Telegram-Nutzung, die es Kriminellen leichter mache, so wörtlich, unsere Plattform zu missbrauchen. Hier seien Verbesserungen nötig. Wenn der Betreiber eines Imbissstandes mit der exotischen Welt der asiatischen Straßenküche wirbt, dann ist dies diskriminierend und sexistisch. Jedenfalls in den Augen der Berliner Landesregierung. Und daher erhielten die Veranstalter des Asian Street Food Festivals in diesem Sommer Post. Der Inhalt: ein Schreiben der Jury gegen diskriminierende und sexistische Werbung. Einem Gremium von 10 Sittenwächtern, angesiedelt bei der Senatsverwaltung für Vielfalt. Der genaue Inhalt ist nicht bekannt. Der Tonfall war, wie es heißt, belehrend. Eine solche Erfahrung machte nicht nur der Gastronom mit der asiatischen Küche. Seit seiner Gründung vor 3 Jahren rügte das Gremium insgesamt 61 Werbetreibende, heißt es jetzt in einer Antwort der Landesregierung an das Parlament, die auf 1 vorliegt. Dabei agiert die Jury jeweils aufgrund von Denunziationen über ein extra eingerichtetes Meldeformular. Offiziell haben die Belehrungen keine Folgen, denn so heißt es wörtlich von der Landesregierung, die Werbetreibenden entscheiden selbst, wie sie auf ein Schreiben der Jury reagieren. Einige Journalisten der deutschen GIZ-Medien haben ein pikantes Nebeneinkommen. Welches das ist, erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
Die deutsche Bundesregierung hat seit Amtsantritt Honorare von mehr als 587.223,68 € an Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gezahlt. Die Zahlung sehe man aber nicht als problematisch an, da es sich schließlich um angemeldete Nebenverdienste handle, sagte ein Vertreter des MDR gegenüber der Plattform NEOS. Geflossen ist das Geld zum Beispiel für die Moderation von Bürgergesprächen. Trotz der Zusatzeinnahmen soll der Rundfunkbeitrag nächstes Jahr erneut erhöht werden. Der abgewählte thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow hat die BSW-Spitzenkandidatin Katja Wolf als seine Nachfolgerin vorgeschlagen. Wolf soll in einer rot-rot-roten Minderheitsregierung aus BSW, Linke und SPD regieren, äußerte Ramelow gegenüber dem Spiegel. Für nötige Mehrheiten solle die CDU das Bündnis tolerieren. Vor der Landtagswahl wurde eine Minderheitsregierung noch von allen politischen Kräften ausgeschlossen. Auf dem Forum für chinesisch-afrikanische Zusammenarbeit in Peking hat der chinesische Präsident Xi Jinping finanzielle Unterstützung für Afrika in Höhe von über 50 Milliarden US-Dollar angekündigt. In mehreren Abkommen mit dem Tschad und Senegal soll das Geld in eine verbesserte Versorgung mit Elektrizität, Infrastruktur, Trinkwasser und Kommunikation investiert werden. Außerdem will China 1 Million Arbeitsplätze in Afrika schaffen. Das deutsche Bundeskriminalamt geht von einer erheblichen Gefahr aus, dass Linksextremisten in Zukunft auch gezielte Tötungsdelikte begehen könnten. Dies geht aus einem vertraulichen Papier des BKA hervor, das die Junge Freiheit veröffentlichte. Dabei bezieht das BKA sich unter anderem auf detaillierte Tötungsanleitungen, die im Umfeld der Linksextremszene von Leipzig-Konnewitz veröffentlicht wurden. In Wien musste sich ein 28-jähriger Algerier wegen der Vergewaltigung einer 92-jährigen Frau in einem Wiener Pensionistenheim vor Gericht verantworten. Der Angeklagte hatte sich selbst in dem Fall für schuldig bekannt. Nach der Tat sei er noch im Kaffeehaus des Pensionistenheimes einen Kaffee trinken gewesen. Erst danach habe er das Gebäude verlassen. Erst im September 2023 war er über die Türkei nach Österreich eingereist und schnell straffällig geworden. Ein Urteil ist noch nicht ergangen.
Neue Klartextansage von Roman Hebenstreit. Der Boss der mächtigen Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft WIDA geht auf Konfrontation zur Einwanderungspolitik. Zu entsprechenden Forderungen sagt er gegenüber auf 1, Zitat: Solange unsere Jugendlichen auf der Straße stehen, braucht es keine hysterischen Schreie nach einer Ausweitung der Rot-Weiß-Rot-Card. Ohne Vollbeschäftigung dürfe Österreich überhaupt keine ausländischen Fachkräfte anwerben. Ausnahmen sieht er nur, wenn es deren Berufe im Inland nicht gibt. Auch gegen Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara teilte der WIDA-Chef hart aus. Dass die WKO so wörtlich Verhältnisse will, dass man für Arbeit weniger zahlen muss, als ein arbeitender Mensch zum Leben braucht, ist klar. Aktuell deckt sich die Kritik von Hebenstreit lediglich mit der FPÖ. Sozialsprecherin Dagmar Belakovic bezeichnet die Rot-Weiß-Rot-Karte etwa als, Zitat, arbeitsmarktpolitischen Irrweg. Hebenstreit kontert. Unter Regierungsbeteiligungen der FPÖ ist der Anteil an Arbeitsmigration aus Drittstaaten gestiegen. Die FPÖ teilt unser Interesse leider immer nur in der Opposition. Doch die Freiheitlichen waren damals lediglich Juniorpartner der ÖVP und damit die schwächere Kraft in der Koalition. Zur fatalen Rolle der SPÖ in der Migrationspolitik schweigt der sozialdemokratische Gewerkschafter weitestgehend. 3 Tote und 8 Verletzte. Das ist die verheerende Bilanz des Terroranschlags in Solingen, der ganz Deutschland erschüttert hat. Die identitäre Bewegung Deutschland hat am vergangenen Samstag als Reaktion auf die Bluttat eine Aktion in Dresden durchgeführt. Und zwar vor jener Anwaltskanzlei, die die Abschiebung des späteren Attentäters verhindert hatte. Die Aktivisten stellten ein Schild mit der Aufschrift „Ihr Blut klebt auch an unseren Händen“, Hashtag Solingen, sowie 3 Holzkreuze zur Erinnerung an die Verstorbenen auf. Nun, einige Tage später, beginnt die Hetze der Mainstream-Presse. Das GZ-Medium ARD-Tagesschau titelte etwa: Identitäre bedrohen Kanzlei des mutmaßlichen Täters. Die identitäre Bewegung selbst weist diese Vorwürfe jedoch strikt zurück und schreibt: Korrekt ist, dass es zu keinem Zeitpunkt zu einer Bedrohung seitens unserer Aktivisten kam. Die Aktion sei völlig friedlich abgelaufen und hatte nur kurz gedauert. Die Polizei selbst prüft aktuell noch, ob überhaupt eine Straftat vorliegt. Auf Anfrage von auf1 heißt es, Zitat: Erst mit Abschluss der Ermittlungen wird sich herausstellen, welche konkreten Tatbestände erfüllt wurden. Die große, mit Zwangsgebühren finanzierte ARD muss sich im laufenden Logorechtsstreit gegen auf1 neu aufstellen. Auf1 Generalsekretär Andreas Retschitzecker gibt einen kurzen Zwischenstand zum Verfahren und sagt, warum es für die ARD ein großer Irrtum war, die Klage gegen uns auf die leichte Schulter genommen zu haben.
Knalleffekt im Logorechtsstreit mit der ARD. Und ja, in diesem Fall kann man wirklich von einem Knalleffekt sprechen. Die ARD hat im laufenden Rechtsstreit nun ihr gesamtes Anwaltsteam ausgetauscht. Ein äußerst unübliches Vorgehen, wie uns auch unser Anwaltsteam bestätigte, das darauf hindeutet, dass beim Systemriesen der von Zwangsgebühren finanzierten ARD wohl nicht alles rund läuft. Das deuten wir auch als ein Anzeichen dafür, dass man es anfangs auf die leichte Schulter genommen hat, uns mit einer Klage auf den Leim zu rücken und dem Verfahren gegen den vermeintlich kleinen Online-Sender aus Österreich keine große Bedeutung beigemessen hat. Ein großer Irrtum, wie sich gezeigt hat. Denn wir haben uns nicht nur in dieser Sache verteidigt, sondern konnten dank ihrer finanziellen Unterstützung gleichzeitig zum Gegenangriff übergehen. Und das nicht ohne Erfolg. Der Fall liegt derzeit beim Europäischen Amt für geistiges Eigentum in Alicante, Spanien. Und da musste die ARD wohl ein weiteres Mal gehörig schlucken. Denn die Argumente, die wir durch unsere Anwälte gegen die ARD ins Feld führten, stießen bei der EU-Behörde durchaus auf offene Ohren. Wir halten Sie in diesem Rechtsstreit weiter auf dem Laufenden und werden uns in den nächsten Wochen mit weiteren Neuigkeiten und Informationen an Sie wenden. Vermutlich dann schon direkt aus Spanien.
In den 70er Jahren zeigte er in Apocalypse Now das Grauen des Vietnamkriegs. Sein Thriller Der Dialog kritisierte die Übergriffigkeit der Sicherheitsbehörden. Die Rede ist von Starregisseur Francis Ford Coppola. Auch heute mit 85 Jahren opponiert der Hollywood-Veteran gegen den Zeitgeist. Seinen neuen Film Megalopolis besetzte er absichtlich mit Schauspielern, die Opfer der Cancel Culture wurden. Darunter Adam Driver und Shia LaBeouf. Coppola erklärte, Zitat: Ich wollte nicht, dass man uns für eine woke Hollywood-Produktion hält, die die Zuschauer nur belehrt. In der Besetzung sind Leute, die irgendwann einmal gecancelt wurden. Manche Akteure sind erzkonservativ, andere politisch extrem progressiv. Aber wir haben alle gemeinsam an einem Film gearbeitet. Das war interessant, fand ich. Auch die Handlung von Megalopolis spiegelt diese Gegensätze. Der Film handelt vom Kampf konservativer und linker Architekten in einem dystopischen New York. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.